Brüder und Schwestern, wir heißen vom Tempelplatz in Salt Lake City aus zur Andacht für junge Erwachsene in aller Welt willkommen. Diese Sendung wird aus dem Konferenzzentrum übertragen, wo jeden April und Oktober die Generalkonferenz stattfindet. Ganz besonders möchten wir all jene willkommen heißen, die heute zum allerersten Mal zu diesem sind. Wir hoffen, dass ihr durch diese Andacht erbaut und gestärkt werdet. Mein Name ist Chad Webb, ich bin Administrator für Seminar und Institut. Wir freuen uns sehr, Elder Dieter F. Uchtdorf zu begrüßen, der den Vorsitz führt. Seine Frau Harriet begleitet ihn und wir freuen uns schon sehr, von beiden zu hören. Wir begrüßen auch Elder Kimby Clark, den Bildungsbeauftragten der Kirche, mit seiner Frau Sue. Ebenfalls auf dem Podium Platz genommen haben 70er Pfarrpräsidenten vieler JAE-Fälle in Utah sowie Administratoren des Bildungswesens der Kirche. Zu Beginn des heutigen Abends singen wir alle gemeinsam das Lied »Eine Sonne mir am Herzen scheint«, Nummer 155 im Deutschen Gesangbuch. Wir bedanken uns bei Schwester Maura Chilcott aus der Gemeinde Riverton 3, die den Gesang leitet, und Schwester Linda Margaret, Organistin im Tabernakel, die uns begleitet. Nach dem Lied spricht Bruder Scott Oliphant aus der JAE-Gemeinde Mount Jordan das Anfangsgebet. Unser gütiger und überaus barmherziger Vater im Himmel, an diesem Abend neigen wir bei dieser weltweiten Andacht demütig das Haupt und preisen dich für all die vielen Segnungen und dafür, dass wir nun die Gelegenheit haben, Präsident Uchtdorf und seiner Frau zuzuhören. Vater im Himmel, wir bitten dich an diesem Abend darum, uns mit deinem Geist zu segnen, damit wir Offenbarung aus der Höhe empfangen können, damit wir unser Herz und unseren Sinn öffnen können, damit wir diese Botschaft empfangen und im täglichen Leben anwenden können. Vater im Himmel, wir sind wirklich dankbar für den heutigen Sabbat und dafür, dass wir die Gelegenheit hatten, unsere Bündnisse mit dir zu erneuern. Segne uns immer damit, dass wir an diese Bündnisse denken, damit wir unseren Mitmenschen ein Vorbild sein können, damit wir als ein Leuchtfeuer und Vorbild auftreten können, damit wir Gelegenheiten haben können, unseren Mitmenschen unser Zeugnis zu geben. Vater im Himmel, einmal mehr sind wir wirklich dankbar für das Opfer unseres Herrn und Erretters Jesus Christus. Segne uns immer damit, das Sühnopfer noch mehr in unserem Leben in Anspruch zu nehmen, damit wir dir näher kommen können. Wir lieben dich und sind wirklich dankbar für alles, was du für uns tust. Und dies sagen wir demütig im Namen unseres Herrn und Erretters Jesus Christus. Amen. Heute Abend ist ein Chor aus einem Pfahl junger Erwachsener von der Brigham Young Universität und der University of Utah bei uns und singt das Lied mit dem Herrn an meiner Seite. Geleitet wird der Chor von Bruder Marshall McDonald, Institutslehrer in Salt Lake City. Für die Begleitung sorgt Schwester Margaret. Nach der Musikeinlage haben wir das Vergnügen von Schwester Uchtdorf und anschließend von Elder Uchtdorf zu hören. Nach ihren Worten singt der gemischte Pfahlchor der Brigham Young Universität und der University of Utah das Lied O Fest wie ein Felsen. Den Gesang leitet Bruder Ryan Agate, Institutslehrer im Utah Valley. Das Schlussgebet spricht dann Schwester Sally Desotel aus der JAE-Gemeinde Capitol Hill. Ich darf Ihnen jetzt die heutigen Sprecher vorstellen. Dieter Uchtdorf und Harriet Reich sind in Deutschland aufgewachsen. Sie lernten sich als Jugendliche kennen, als sie in ihrem Zweig der Kirche in Frankfurt mitwirkten. Sie heirateten 1962 und haben 2 Kinder, 6 Enkel und 3 Urenkel. Elder Uchtdorf wurde 1994 als Generalautorität berufen und im Oktober 2004 als Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel bestätigt. Er wurde im Februar 2008 in die erste Präsidentschaft der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage berufen. Elder Uchtdorf wurde in Ostrau in der Tschechoslowakei geboren. Seine Familie schloss sich 1947 in Zwickau der Kirche an. Er absolvierte eine technische Ausbildung in Frankfurt am Main und schloss sich 1959 der Bundesluftwaffe an und diente 6 Jahre lang als Kampfpilot. Ab 1965 arbeitete Elder Uchtdorf dann als Pilot bei der Lufthansa. Er war Kapitän der Boeing 737, der Boeing 747, der DC-10 und der verschiedenen Airbus-Modelle. Zudem bildete er Piloten aus und fungierte als Prüfer. Außerdem wurden ihm verschiedene Aufgaben im Management übertragen. So war er unter anderem Chefpilot der Boeing 737-Flotte, Direktor der Lufthansa-Flugschule in Arizona, Leiter der Cockpit-Besatzung und schließlich Direktor für den Flugbetrieb und Chefpilot der Lufthansa. Er war außerdem Vorsitzender des Komitees für den Flugbetrieb beim Internationalen Luftfahrtverband IATA. Schwester Harriet Reich wurde in Niedersachsen in der mittelalterlichen Stadt Wolfenbüttel geboren. In Frankfurt erhielt sie einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft. Schwester Uchtdorf hat in der FHV bei den jungen Damen und in der FHV sowohl auf Gemeinde- als auch auf Pfarrebene verschiedene Berufungen in Leitung und als Lehrerin wahrgenommen und auch viele andere Aufgaben in der Kirche erfüllt. Sie liest gerne und kennt sich gut mit Weltliteratur aus, hört gerne klassische Musik und interessiert sich für beinahe jede Art von Kunst. Sie sammelt Kunstgegenstände und Gemälde aus aller Welt. Dieter und Harriet Uchtdorf sind gerne in der frischen Luft unterwegs, schätzen Kunst und sind am glücklichsten, wenn sie Zeit mit ihrer Familie verbringen können. Der Chor singt nun das Lied mit dem Herrn an meiner Seite.
Give us Danke an den schönen Chor. Das war herrlich. Meine lieben Brüder und Schwestern, liebe junge Freunde, ihr seht wunderbar aus. Ihr seid schön. Ihr versetzt mich wirklich in Erstaunen. Ich wünschte, ich könnte jeden von euch ganz fest umarmen, aber ihr seid zu viele. Die vergangene Woche war von Trauer und Dankbarkeit geprägt. Präsident Monson bedeutet mir viel. Ich werde ihn vermissen. Gewiss aber ist er sehr glücklich, wieder mit Francis, seiner Partnerin für die Ewigkeit, vereint zu sein. Es ist so schön, heute bei euch zu sein. Ich freue mich auch, bei meinem Lieblingsapostel zu sein. Ich weiß, wir sollten keinen Lieblingsapostel haben. In meinem Fall ist das aber bestimmt in Ordnung, da ich ja mit ihm verheiratet bin. Wir haben gerade unseren 55. Hochzeitstag gefeiert und sind immer noch ineinander verliebt. Das sind die Früchte des Evangeliums. Wenn unsere Enkel und Urenkel uns bei solchen Gelegenheiten ihre Liebe bekunden und uns gratulieren, wissen wir, wie kostbar die Segnungen der Mitgliedschaft in der Kirche und die Segnungen des Evangeliums sind. Denen von euch, die ledig oder geschieden sind oder in schwierigen Familienverhältnissen leben, möchte ich sagen, Gott kennt euch und er liebt euch. Wenn ihr euren Bündnissen treu bleibt, wird die Freude, die mit dem Familienleben einhergeht, für euch nicht eingeschränkt sein oder euch vorenthalten werden. Ich weiß nicht genau, wie das zustande gekommen wird, aber ich weiß, dass die Gnade, Barmherzigkeit und Liebe des Herrn für uns alle ausreichen. Er wird es auf seine Weise und zu seiner Zeit geschehen lassen. Mein Mann und ich sind im selben Zweig in Frankfurt aufgewachsen. Ich wusste, dass er in mich verliebt war, aber ich war nicht so recht an ihm interessiert. Er war nett und wir waren befreundet. Wir haben bei Aktivitäten in der Kirche zusammen tanzen gelernt. Damals tanzte man Foxtrott, Boogie Woogie und Rock'n'Roll. Als er zur Luftwaffe ging, um Kampfpilot zu werden, sah ich ihn fast 2 Jahre lang nicht. Ehrlich gesagt war mein erster Eindruck, als er nach Frankfurt zurückkehrte, nicht sonderlich schmeichelhaft. Er sah ein bisschen wie die Typen im Film Top Gun aus. Aber als wir uns unterhielten, war ich schon ein bisschen beeindruckt. Offensichtlich war er in den 2 Jahren reifer geworden. Er wusste, was er im Leben erreichen wollte und war im Evangelium fest verwurzelt. Er war in seinen Bemühungen um mich sehr entschlossen und kreativ. Und ein paar Monate später heirateten wir und ich änderte meinen Namen von Reich in Uchtdorf. Ich habe nie bereut, dass ich ihn mir trotz dieses zweifelhaften ersten Eindrucks dann doch genauer angeschaut habe. Dieter ist die Liebe meines Lebens, der stolze Vater unserer Kinder und der stolze Großvater unserer Enkelkinder. Und wisst ihr was? Wir tanzen immer noch gerne zusammen, selbst heute noch. Ich möchte euch von der Zeit berichten, als ich 12 Jahre alt war. Es war für mich als junges Mädchen eine kummervolle Zeit. Mein Vater war erst wenige Monate zuvor an Krebs gestorben. Er war ein wunderbarer Vater, ein liebevoller Ehemann, schlichtweg ein guter Mensch gewesen. Er war sehr gebildet, sprach 5 Sprachen, spielte als Berufsmusiker 4 verschiedene Instrumente in einem Sinfonieorchester und stammte aus einer bekannten Frankfurter Musikerfamilie. Meine Eltern hatten große Pläne für uns. Die Zukunft sah selbst nach den zerstörerischen Jahren des Zweiten Weltkriegs hoffnungsvoll und vielversprechend aus. Aber die Jahre, in denen mein Vater krank war, verwandelten unser Zuhause in einen Ort voller Leid, Trauer und Hoffnungslosigkeit. Nach dem Tod meines Vaters war meine Mutter äußerst niedergeschlagen. Sonntags gingen wir zum Gottesdienst in die evangelische Kirche, der wir angehörten, fanden jedoch nicht den Balsam aus Gilead. Es schien nichts und niemanden zu geben, der meine Mutter trösten konnte. Nun, das stimmt nicht ganz. Der Vater im Himmel hatte uns in seiner großen Liebe nicht vergessen. 8 Monate nach dem Tod meines Vaters klopften 2 amerikanische Missionare an unsere Tür in Frankfurt. Diese beiden Missionare, die vom Geist geführt wurden und gut vorbereitet waren, wussten genau, was unsere kleine Familie brauchte. Sie gaben meiner Mutter das kostbare Buch Mormon. Meine Mutter las für ihr Leben gern. Und die Bibel war ihr sehr wichtig. Dieses neue Buch mit heiliger Schrift fesselte sie im Handumdrehen. Sie begann, das Buch Mormon zu lesen und konnte es nicht mehr aus der Hand legen, bis sie es von vorn bis hinten durchgelesen hatte. Meine Mutter war von dem Inhalt und der Botschaft so begeistert, dass sie meine Schwester und mich oft bat, uns hinzusetzen und ihr zuzuhören, wenn sie Verse las, die anscheinend eigens für uns geschrieben worden waren. In den letzten Lebenswochen meines Vaters hatte ich oft am Fenster unserer Wohnung gestanden und Gott aufrichtig angefleht, unseren Schmerz zu lindern. Und seine Antwort kam. Sie kam durch die Botschaft des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi. Das Buch Mormon bedeutet mir viel. Die darin enthaltene Botschaft vom Erlösungsplan, dem Plan des Glücklichseins, bedeutet mir viel. Welch schöne und machtvolle Botschaft der Hoffnung und des Lichts der himmlische Vater uns doch geschenkt hat. Als wir das Buch Mormon annahmen, linderte es unseren Kummer und heilte uns von der Verzweiflung und Trauer, die der Tod meines Vaters ausgelöst hatte. Mit dem Buch Mormon zu Hause gab es in unserer Familie fortan keine Finsternis mehr, denn Licht und Finsternis können nicht zur selben Zeit am selben Ort sein. Wir spürten den Geist sehr stark und wussten von ganzem Herzen und mit ganzem Sinn, dass die Botschaft, die die Missionare uns überbrachten, wahr war. Unser Zuhause wurde wieder von Frieden erfüllt. Die Botschaft des Evangeliums und die Mitgliedschaft in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, bewirkten in unserer Familie ein wahres Wunder. Es war, als seien uns Engel geschickt worden. Die beiden Missionare, die zu uns nach Hause kamen, waren ungefähr so alt wie ihr. Ihr persönlicher Hintergrund war nicht weiter bemerkenswert. Und doch waren sie wie 2 herrliche Engel, die Gott uns gesandt hatte. Sie brachten uns die Segnungen des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi. Meine lieben jungen Freunde, ihr seid aus demselben göttlichen Stoff gemacht. Einige von euch sind verheiratet, einige sind alleinstehend, aber alle von euch leben unter den Menschen dieser Welt. Ihr seid die Auserwählten unserer Zeit. Ihr lehrt und lebt die Botschaften des Evangeliums durch Wort und Tat unter eurem Volk. Zu diesem Zweck seid ihr genau dort, wo ihr eben seid. In eurer Stadt, an eurer Schule, an eurem Arbeitsplatz, in eurem Land, in eurer Familie. Vergesst nicht, dass ihr das Potenzial habt, für euren Nächsten herrliche Engel zu sein. Ihr vertretet die Kirche Jesu Christi und ihr seid einflussreiche Führer, wenn es darum geht, die Botschaft des Evangeliums durch euer gutes Leben und euer mutiges Zeugnis zu verkünden. Ein Führer ist jemand, der anderen hilft, den richtigen Weg zu erkennen, ein Gespür dafür zu entwickeln und diesen zu finden. Bitte helft einander, in der Kirche und im Evangelium fest verwurzelt zu bleiben. Gott hat euch dorthin gestellt, wo ihr viele Gelegenheiten habt, ein Werkzeug in den Händen des Herrn Jesus Christus zu sein. Er verlässt sich auf euch, er kennt euch, er vertraut euch und er wird euch stärken. Er lebt, es gibt ihn wirklich. Mit jedem klaren und einfachen Wort, mit jeder schlichten Tat aus der Güte, Redlichkeit, Nächstenliebe, Freundlichkeit, Dienst am Nächsten, Liebe und Mitgefühl sprechen, könnt ihr als Führer im Reich Gottes mitwirken. Unterschätzt nicht euren Einfluss und eure Fähigkeit, Gutes zu bewirken. Die beiden jungen Missionare, die in eurem Alter waren, halfen mir, den Weg zu erkennen, der zu unserem Erretter und zum Vater im Himmel zurückführt. Natürlich musste ich diesen Weg selbst gehen, Probleme überwinden, Antworten auf Fragen finden, schwierige Entscheidungen treffen und Entschlüsse fassen. Das müsst ihr auch. Die Kirche und der Herr bieten euch sehr gute Hilfsmittel, damit ihr den Zweck eures Lebens erfüllen könnt. Das Buch Mormon ist eines davon und es ist in eurer Griffweite. Streckt die Hand aus, nehmt es an und befolgt die darin enthaltenen Lehren. Wendet euch dem himmlischen Vater zu, er wird euch führen. Vertraut dem Herrn. Meine lieben jungen Freunde, ihr sollt wissen, dass ich jeden von euch lieb habe und dankbar für euch bin. Meine Gebete und Segenswünsche begleiten euch. Ihr seid ein bedeutender Teil dieses wunderbaren und heiligen Werkes unseres Erlösers. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Bin ich nicht gesegnet? Ja, sie ist eine wunderbare Frau, eine wunderbare Freundin und ich liebe sie von Herzen. Und wir haben euch sehr gern. Ihr seid besonders. Meine lieben jungen Freunde, meine Brüder und Schwestern, ich überbringe euch die herzlichsten Grüße und den Segen des Kollegiums der 12 Apostel. Auch ich vermisse Präsident Thomas S. Monson. Er war mir ein geschätzter und teurer Freund, mein Berater und Mentor. Doch ich kann euch versichern, dass der Herr selbst an der Spitze dieser Kirche steht, seiner Kirche, der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Der Herr hat einen göttlichen Plan bereitgestellt, sodass seine Kirche immer von Propheten, Sehern und Offenbarern geführt wird. Wir sind in Gedanken stets bei euch. Wir beten für euch. Wir haben euch lieb und bewundern euch. Die weltweite Veranstaltung, zu der ihr euch vorab zusammengefunden habt, über die ihr berichtet und die auch nach dieser Versammlung noch weitergeht, ist ein Beispiel dafür, wie gut ihr seid. Zehntausende von euch haben sich in bemerkenswerter Weise daran beteiligt, angefangen bei der Hilfe für Menschen in Not, bis hin zur Erbauung anderer durch Gesang. Und ich muss sagen, dieser Chor ist etwas Besonderes, nicht wahr? Er ist fantastisch und ein weiteres Beispiel dafür, dass die Brigham Young Universität und die University of Utah doch im Einklang miteinander sein können. Ihr seid dazu bestimmt, die frohe Botschaft des Evangeliums Jesu Christi durch die sozialen Medien auf andere Art und durch euer Beispiel zu verbreiten. Danke, dass ihr eure Bereitschaft gezeigt habt, Gott und euren Mitmenschen zu dienen. Es tut so gut, heute bei euch zu sein und euren Geist, eure Kraft, eure Energie zu spüren. Ich bin sehr froh, dass wir die Gelegenheit hatten, von meiner Frau zu hören. Harriet ist der Sonnenschein meines Lebens. Jeder, der sie kennt, liebt sie. Sie ist die Sorte Mensch, die alle anderen in ihrer Nähe besser und glücklicher macht. Auf mich hat sie jedenfalls ganz gewiss diesen Einfluss gehabt. Wie ihr gehört habt, haben wir gerade unseren 55. Hochzeitstag gefeiert. Wenn wir uns unsere beiden Kinder und ihre Ehepartner anschauen, unsere 6 Enkelkinder mit ihren Familien und unsere 3 Urenkel, staunen wir darüber, was für ein großartiges Abenteuer unser Leben bislang gewesen ist. Als ich mich auf diese Veranstaltung vorbereitete, kam mir ein interessanter Gedanke. Es stimmt, meine Zeit, als ich zwischen 18 und 30 war, liegt doch schon eine ganze Weile zurück. Aber trotz meines jetzigen Alters fühle ich mich innerlich noch jung. Ihr würdet das nicht glauben. Eigentlich halten sich die meisten von uns Älteren für junge Menschen, die einfach schon recht lange leben. Ältere Generationen haben weit mehr mit euch gemeinsam, als ihr vielleicht denkt. Ich glaube, die Unterschiede zwischen den Kindern des Vaters im Himmel sind, unabhängig von ihrem Alter, viel geringer als die Gemeinsamkeiten. Viele von euch haben beispielsweise Fragen zu Gott und zu euch selbst. Tiefgreifende, grundsätzliche Fragen, die auch von Leuten gestellt werden, die viel älter sind als ihr. Gibt es Gott wirklich? Macht er sich etwas aus mir? Bin ich auf dem richtigen Weg? Warum fühle ich mich manchmal ausgebrannt, überfordert, ignoriert oder allein? Warum hat Gott in meinem Leben nicht eingegriffen? Warum hat er mein Gebet nicht erhört? Warum hat er mich nicht vor Kummer, Krankheit oder Schicksalsschlägen bewahrt? Es kann sehr schwierig sein, diese Fragen zu beantworten. In der heutigen Zeit, in der wir prompte Antworten gewohnt sind und scheinbar allumfassendes und unanfechtbares Wissen nur eine Suche bei Google entfernt liegt, sind wir bisweilen enttäuscht, wenn sich die Antworten auf unsere intimsten, wichtigsten und dringendsten Fragen hinauszögern. Wir wenden unser Herz zum Himmel empor und bekommen offenbar nichts als einen ernüchternden, rotierenden Kringel auf unserem Bildschirm, der bitte warten bedeutet. Wir warten aber nicht gern. Wenn wir länger als ein paar Sekunden warten müssen, bis eine Suchmaschine reagiert, meinen wir manchmal, die Verbindung sei unterbrochen oder gestört. In unserer Enttäuschung brechen wir womöglich sogar die Suche ab. Doch wenn es um ewige Fragen geht, Angelegenheiten, die unsere Seele betreffen, brauchen wir mehr Geduld. Nicht alle Antworten sind gleich viel wert. Antworten, die auf der Weisheit der Welt oder populären Ansichten basieren, sind leicht zu finden. Doch sie sind schnell überholt, wenn neue Theorien oder Trends entstehen. Antworten vom Himmel, Antworten für die Ewigkeit sind unschätzbar. Um diese Antworten zu erhalten, muss man oft Opfer bringen, arbeiten und Geduld haben. Diese Antworten jedoch sind es wert, dass man wartet. Ich möchte euch heute mein sicheres Zeugnis geben, dass euer Vater im Himmel euch kennt, euch hört und sich niemals von euch abwenden wird. Wenn ihr ihm euer Herz zuneigt und euch bemüht, seinem Weg zu folgen, wird er in euer Leben eingreifen und eure Pfade auf der Reise durch das großartige und spannende Abenteuer dieses Erdenlebens ebnen. Einer der großen Innovatoren unserer Zeit, Steve Jobs von Apple, hat einmal gesagt, wir können einzelne Punkte nicht in Verbindung bringen, indem wir vorausblicken. Das geht erst, wenn wir zurückblicken. Wir müssen also darauf vertrauen, dass sich die Punkte in der Zukunft irgendwie in Verbindung bringen lassen. Was hat er damit gemeint? Schauen wir uns dazu ein Beispiel an. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begannen Künstler wie George Seurat und Paul Signac in einem neuen Stil zu malen, der dann als Neoimpressionismus bekannt wurde. Ihre Technik bestand darin, die Leinwand mit kleinen Farbtupfen zu überziehen. Wenn man direkt davor steht, scheinen die Tupfen keinen Zusammenhang zu haben und wirken wie zufällig verteilt. Doch wenn man das gesamte Bild betrachtet, sieht man, wie die Tupfen zu Farben zusammenfließen und wie die Farben schließlich Formen annehmen und ein wunderschönes Motiv offenlegen. Was zuvor willkürlich und gar verwirrend aussah, ergibt allmählich einen Sinn. Manchmal ist unser Leben wie neoimpressionistische Kunst. Die Farbtupfen, aus denen sich die Augenblicke und Ereignisse unserer Tage zusammensetzen, können manchmal zusammenhanglos und chaotisch wirken. Wir können keine Ordnung darin erkennen. Wir können uns nicht vorstellen, dass sie irgendeinen Zweck haben. Doch wenn wir es mit etwas Abstand und aus dem Blickwinkel der Ewigkeit betrachten, wenn wir unser Leben im Licht des Evangeliums Jesu Christi betrachten, erkennen wir nach und nach, wie die verschiedenen Tupfen in unserem Leben zusammenhängen. Wir erkennen vielleicht noch nicht das fertige Bild, aber wir erkennen zumindest genug, um darauf zu vertrauen, dass es einmal großartig und erhaben aussehen wird. Wenn wir uns bemühen, Gott zu vertrauen und seinem Sohn, Jesus Christus, zu folgen, werden wir eines Tages das vollendete Werk sehen. Wir werden erkennen, dass die Hand Gottes selbst unsere Schritte geführt und geleitet hat. Wir werden wissen, dass der große Künstler mit all diesen zusammenhanglos erscheinenden Tupfen einen Plan verfolgt hat. Wir werden erkennen, dass er unsere Talente erweitert, uns Chancen verschafft und uns Möglichkeiten eröffnet hat, die weit herrlicher sind, als wir es uns jemals hätten vorstellen oder allein erreichen können. Das habe ich in meinem Leben ganz klar sehen können. Viele von euch wissen, dass meine Familie zweimal gezwungen war, ihre Heimat zu verlassen und alles zurückzulassen, als ich noch klein war. Beide Male wurde uns recht deutlich bewusst, dass die Leute an unseren neuen Wohnorten uns als minderwertig ansahen. Wegen meines Dialekts war ich bei den Kindern in meinem Alter ein Außenseiter und bot ihnen viel Anlass zu Spott und Häme. Meine Eltern mühten sich ab, für unsere Familie zu sorgen. Meine Mutter eröffnete eine Wäscherei und ich betätigte mich mit meinem Fahrrad in einer Karre nach der Schule als Hauslieferant für dieses schöne Unternehmen. Die beiden radikalen und traumatischen Ortswechsel führten dazu, dass ich in der Schule nicht mehr mitkam und ein ganzes Jahr verlor. In Ostdeutschland hatte ich Russisch als erste Fremdsprache gelernt. Das war schwierig, aber ich kam zurecht. Als wir dann in Westdeutschland waren, musste ich Englisch lernen. Mir erschien das unmöglich. Ich war mir sicher, dass mein Mund einfach nicht für das Englische geschaffen war. Als Teenager hatte ich mich in ein ganz erstaunliches Mädchen mit schönen großen braunen Augen verguckt. Leider schien sich Harriet kein bisschen für mich zu interessieren. Was sich auch anstellte, ich hatte offenbar keine Chance. Ihr habt ihre Version der Geschichte ja bereits gehört. Da war ich nun, ein ziemlich unbedeutender junger Mann mit Schwierigkeiten, der im Nachkriegsdeutschland lebte und nicht allzu viele Erfolgsaussichten zu haben schien. Es gab aber auch Gutes zu berichten. Ich wusste, dass meine Familie mich liebte. In der Schule und in der Kirche hatte ich Lehrer, die mich anspornten, mir stets hohe Ziele zu setzen. Ich weiß noch, wie ein junger Missionar aus Amerika einmal über diesen Grundsatz aus den Heiligen Schriften sprach, nämlich: Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Das hatte etwas an sich, was ich ungeheuer überzeugend fand. Wenn dem so ist, so dachte ich, wovor sollte ich dann Angst haben? Also glaubte ich daran. Und ich vertraute auf Gott. Damals machte ich auch eine Lehre. Einer meiner Ausbilder redete mir zu, mich an etwas Besserem zu versuchen und an der Abendschule Maschinenbau zu studieren. Das brachte eine Unmenge zusätzlicher Arbeit mit sich, aber ich entdeckte dadurch meine große Leidenschaft für die Fliegerei. Ich war völlig schockiert, als ich erfuhr, dass ich Englisch können musste, wenn ich Pilot werden wollte. Aber ich wollte Pilot werden, und wie durch ein Wunder schien sich meine Zungenfertigkeit zu ändern, und Englisch fiel mir nicht mehr so unglaublich schwer. Mit neu erwachter Motivation, dem neu erstarkten Vorsatz, hart zu arbeiten, und mit Vertrauen in meinem himmlischen Vater machte ich kleine Schritte, die mir halfen, die Zuversicht zu erlangen, dass ich es schaffen konnte. Das heißt natürlich nicht, dass alles immer glatt lief. Als 19-Jähriger war ich auf dem Weg nach San Antonio in Texas, um meine Ausbildung als Luftwaffenpilot zu beginnen. Im Flugzeug saß ich neben einem Mann, der mit einem breiten texanischen Akzent sprach. Voller Entsetzen stellte ich fest, dass das Englisch, mit dem ich mich so verzweifelt abgemüht hatte, nicht das Englisch war, das man in Texas sprach. Auch an der Pilotenschule war es schwierig. Jeder kämpfte nur für sich und war darauf aus, der beste Absolvent zu werden. Mir wurde schnell klar, dass ich im Nachteil war, weil die meisten meiner Klassenkameraden Englisch als Muttersprache hatten. Meine Fluglehrer machten mich noch auf einen weiteren möglichen Nachteil aufmerksam. Ich verbrachte sehr viel Zeit in der Kirche. Die Mitglieder dort hießen mich in ihrem Zweig und auch bei sich daheim willkommen. Wir bauten sogar gemeinsam ein Gemeindehaus in Big Spring. Meine Lehrer fürchteten, dass diese Aktivitäten meine Aussichten auf einen sehr guten Abschluss beeinträchtigen könnten. Ich sah das nicht so. Ich vertraute auf Gott und gab mein Bestes. Letzten Endes lernte ich Englisch und ich bin immer noch dabei. Ich schloss meine Pilotenausbildung ab, und zwar als Klassenbester. Ich wurde Kampfpilot und später Flugkapitän. Und das schöne Mädchen mit den braunen Augen, von dem ich geträumt habe, nun, es ist hier bei mir. Verbirgt sich hierin eine Lehre? Sogar mehrere. Eine könnte lauten: Lasst euch nicht von den vielen großen, schwierigen Aufgaben im Leben entmutigen. Wenn ihr euch entschließt, die leichten Sachen zu machen, die kleinen Dinge, die Gott von euch möchte, wenn ihr diese so perfekt, wie es euch möglich ist, erfüllt, wird Großes folgen. Zu diesen leichten und kleinen Aufgaben, die ihr perfekt erfüllen könnt, gehören das tägliche Beten, das Schriftstudium, dass man sich an das Wort der Weisheit hält, in die Kirche geht, mit wirklichem Vorsatz betet und den Zehnten und die Opfergaben entrichtet. Macht das selbst dann, wenn ihr es mal nicht wollt. Diese Opfer mögen gering erscheinen, aber sie sind wichtig. Denn Opfern bringt die Segnung des Himmels hervor. In gewisser Weise sind eure kleinen und leichten Opfer die alltäglichen Tupfen, aus denen das meisterhafte Gemälde eures Lebens besteht. Vielleicht erkennt ihr jetzt noch nicht, wie die Tupfen zusammenhängen. Aber das ist auch noch nicht nötig. Habt nur einfach genügend Glauben für den Augenblick, den ihr gerade erlebt. Vertraut auf Gott, und aus etwas Kleinem wird das Große hervorgehen. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, Elder Uchtdorf, das ist ja schön für Sie. Aber Sie sind ein Apostel. Ich bin das nicht. Ich bin für Gott nicht wichtig. Meine Gebete werden nicht erhört. Ich werde in meinem Leben nicht geführt. Falls es für mein Leben einen Plan gibt, ist das nur eine Billigausgabe. Ein gebrauchter Plan. Ein Tätschel den Kopf, sei zufrieden mit dem, was du hast, Plan. Meine lieben Freunde, denkt daran, was Steve Jobs gesagt hat. Wir können einzelne Punkte nicht in Verbindung bringen, indem wir vorausblicken. Das geht erst, wenn wir zurückblicken. Als ich in eurem Alter war, hatte ich keine Ahnung, wohin mein Leben mich führen würde. Ich habe ganz gewiss nicht gesehen, wie irgendwelche Punkte zusammenpassen sollen. Aber ich vertraute auf Gott, hörte auf den Rat liebevoller Angehöriger und kluger Freunde und ging kleine Schritte voller Glauben, dass ich nur im jeweiligen Moment mein Bestes geben musste, dann würde sich Gott des großen Ganzen annehmen. Und das tat er. Er kannte das Ende von Anfang an, ich nicht. Ich konnte nicht in die Zukunft blicken, er schon. Selbst in kummervollen Zeiten, als ich mir verlassen vorkam, war er bei mir. Das erkenne ich jetzt. In den Sprichwörtern steht diese großartige Verheißung: Mit ganzem Herzen vertraue auf den Herrn. Bau nicht auf eigene Klugheit. Such ihn zu erkennen auf all deinen Wegen. Dann ebnet er selbst deine Pfade. Soweit ich weiß, hört dieser Satz nicht mit einem Fragezeichen auf. Ich finde, da sollte ein Ausrufezeichen stehen. Ihr müsst euch also fragen, kann ich genügend Glauben aufbringen, um auf Gott zu vertrauen? Bin ich bereit, mich darauf zu verlassen, dass er mich liebt und mir meine Pfade ebnen will? Bei vielen Sachen kommt ihr bestimmt auch allein ganz gut zurecht. Doch ich lege euch ans Herz, glaubt daran, dass euer Leben unendlich besser verläuft, wenn ihr darauf baut, dass Gott eure Schritte lenkt. Er weiß Dinge, die ihr gar nicht wissen könnt. Und er hat eine Zukunft für euch im Sinn, die ihr nicht einmal erahnen könnt. Der große Apostel Paulus hat bezeugt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Möchtet ihr, dass euer himmlischer Vater euch leitet, euch segnet und euch stützt? Dann glaubt, liebt ihn, sucht ihn mit ganzem Herzen, wandelt auf seinen Pfaden. Das heißt, haltet die Gebote, haltet eure Bündnisse in Ehren, folgt den Lehren der Propheten und beachtet die Eingebungen des Geistes. Macht das, und Gott wird euch um das Tausendfache wachsen lassen und euch segnen, wie er es versprochen hat. Ich weiß, das scheint einigen von euch leichter gesagt als getan. Mir ist klar, dass man in der heutigen Kultur nicht weit suchen muss, um auf Gegenstimmen zu stoßen, die vom Glauben an Gott ganz allgemein und von unserer Religion ganz konkret abraten oder sich gerade darüber lustig machen. Solche Stimmen werden heutzutage durch die nie dagewesenen Fortschritte im Bereich Kommunikation immer lauter. Darin liegt für euch eine Herausforderung, aber auch ein Vorzug. Ich bin davon überzeugt, dass ihr einen Weg finden werdet, auf die Weise des Herrn damit zurechtzukommen. Das gehört zu eurem Abenteuer des Erdenlebens dazu. Wie ihr euch dabei schlagt, wirkt sich erheblich auf eure Zukunft und die Rolle, die ihr hier auf Erden in Gottes Werk spielt, aus. was ihr im Leben erfahrt, ist aber gar nicht so ungewöhnlich. Eure Generation ist nicht die einzige, deren Glaube an Gott gefordert und verspottet wird. Das scheint sogar ein Teil der irdischen Bewährungsprobe für alle Kinder Gottes zu sein. Wenn ihr von der Welt stammen würdet, sagte Jesus seinen Jüngern, würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Ihr könnt es als gegeben voraussetzen, dass in dem Augenblick, in dem ihr euch verpflichtet, dem Erretter zu folgen, die Bewohner des großen und geräumigen Gebäudes nicht damit einverstanden sein werden und dies zuweilen recht lautstark kundtun werden. Sie werden euch sogar einschüchtern und beschämen wollen. Doch denkt daran, dass ihr ihnen keine Rechenschaft schuldet. Ihr schuldet Gott Rechenschaft. Eines Tages werdet ihr vor Gott stehen und ihm für euer Leben Rechenschaft ablegen. Er wird euch fragen, was ihr getan habt, um die Versuchungen der Welt zu überwinden und dem Weg der Rechtschaffenheit zu folgen. Er wird euch fragen, ob ihr dem Erretter gefolgt seid, ob ihr euren Nächsten geliebt habt, ob ihr euch ernstlich bemüht habt, auf dem Weg eines Jüngers zu bleiben. Meine lieben jungen Freunde, meine lieben Brüder und Schwestern, ihr könnt nicht beide Wege einschlagen. Ihr könnt nicht die unfassbaren Segnungen eines Jüngers empfangen und gleichzeitig Mitglied in der Gemeinde Babylon 1 bleiben. Meine lieben Brüder und Schwestern, jetzt ist die Zeit gekommen, da ihr euch Christus verpflichten und seinem Weg folgen müsst. Eines Tages werden alle Kinder Gottes wissen, was richtig ist. Auch diejenigen, die jetzt die Wahrheit verspotten. Sie werden ihr Knie beugen und bekennen, dass Jesus der Messias ist, der Erlöser, der Erretter der Welt. Sie werden wissen, dass er für sie gestorben ist. An dem Tag wird es ganz klar sein, dass seine Stimme die einzige ist, auf die es jemals wirklich ankam. Ihr werdet mit Bestimmtheit wissen, wie gesegnet ihr seid, weil ihr dem Glauben treu geblieben seid, Gottes Gebote gehalten habt, euren Mitmenschen gedient und das Reich Gottes hier auf Erden aufgebaut habt. Meine lieben Freunde, glaubt und Gott wird mit euch sein. Neigt ihm euer Herz zu. Er wird euch auf eurer Reise durch das großartige und spannende Abenteuer des Erdenlebens leiten. Wir sprechen ja gerade darüber, dass wir uns von Gott in unserem Leben leiten lassen sollen. Ich möchte da eine Sache klarstellen. Es mag euch nicht gefallen, was ich euch jetzt sage. Wenn ihr Gott zu Entscheidungen in eurem Leben befragt, vielleicht zu einigen bedeutsamen Entscheidungen, kann es sein, dass er euch keine klare Antwort gibt. Es ist tatsächlich so, dass es dem Herrn manchmal einfach nicht darauf ankommt, wofür ihr euch entscheidet. Solange ihr nur innerhalb der grundlegenden Bündnisse und Grundsätze des Evangeliums bleibt. In vielen Fällen mag es nicht so wichtig sein, welche Wahl ihr trefft. Es zählt vielmehr, was ihr tut, nachdem ihr eine Wahl getroffen habt. Beispielsweise könnte ein Paar entscheiden, zu heiraten, obwohl einige Angehörige meinen, sie würden nicht so gut zueinander passen. Doch ich habe große Hoffnung für so ein Paar, wenn beide nach dieser Entscheidung einander und dem Herrn mit ganzem Herzen und ganzer Seele verpflichtet bleiben, indem sie einander liebevoll und freundlich behandeln und sich auf die seelischen, geistigen und zeitlichen Bedürfnisse des anderen konzentrieren, indem sie die kleinen Dinge beständig tun, werden sie zum idealen Partner. Das Gegenteil dazu ist ein Paar, das meint, es habe den perfekten Partner gefunden und nun glaubt, die ganze schwere Arbeit sei getan. Wenn die beiden damit aufhören, einander zu werben und von Angesicht zu Angesicht miteinander zu reden, wenn sie in Egoismus und ein selbstsüchtiges Leben zurückfallen, beschreiten sie einen Weg, der zu Kummer und Bedauern führt. Der gleiche Grundsatz gilt auch für die Berufswahl. Ich habe große Hoffnung für diejenigen, die nicht gerade einen Traumberuf ergreifen, dafür dann aber ihr Bestes geben und ihre Arbeit interessant und anspruchsvoll gestalten. Ich habe weniger Hoffnung für diejenigen, die einen Beruf mit einer beeindruckenden Bezeichnung wählen, dann aber auf ihrem Weg jenes innere Feuer verlieren, das man braucht, um darin erfolgreich zu sein. Sich gut an Veränderungen im Berufsleben anpassen zu können, ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die eure Generation entwickeln muss, um mit der Zukunft zurechtkommen zu können. Doch ihr werdet das schaffen. Ihr seid gut. Ihr seid gesegnet. Wie möchte der Herr nun, dass ihr wichtige Entscheidungen trifft? Seine Anleitung für Oliver Cowdery und Joseph Smith ist für mich sehr hilfreich gewesen. Der Herr hat ihnen gesagt, du musst es mit deinem Verstand durcharbeiten. Dann musst du mich fragen, ob es recht ist. Der Vater im Himmel hat euch mit einem Verstand und mit einem Herzen ausgestattet. Wenn ihr ihm vertraut, wird er euch helfen, beides richtig zu gebrauchen, wenn ihr Entscheidungen trefft. Bei vielen Entscheidungen habt ihr mehr als eine gute Möglichkeit zur Auswahl. Als Joseph und seine Mitstreiter dies einmal erlebten, sagte der Herr einen interessanten Satz, als sie ihn um Führung baten. Der Satz lautet, darauf kommt es nicht an. Doch gleich danach sagt der Herr noch, seid nur treu. Eure Aufgabe besteht darin, die beste Entscheidung zu treffen, durch anhand der vorhandenen Informationen möglich ist und die auf den Werten und Grundsätzen des Evangeliums beruht. Und dann strebt mit aller Macht bei euren Unternehmungen den Erfolg an und seid treu. Macht das und ihr werdet die Punkte miteinander verbinden. Vielleicht seid ihr enttäuscht zu hören, dass Gott euch nicht unbedingt einen detaillierten Plan für eure Reise durchs Leben an die Hand gibt. Aber wollt ihr wirklich für jede Einzelheit in eurem Leben eine Anweisung? Wollt ihr wirklich, dass euch jemand Abkürzungen im Leben verrät, bevor ihr eine Chance habt, selbst herauszufinden, wie die Dinge liegen? Was wäre das denn für ein Abenteuer? Meine lieben jungen Freunde, ihr durchlauft das Abenteuer des Erdenlebens nur einmal. Würde eine individuell zurechtgeschnittene Komplettlösung mit Spoilern und Antworten auf alle großen Fragen des Lebens euch nicht des großartigen Gefühls berauben, etwas erreicht zu haben und durch eures wachsenden Vertrauens in Gott und in euch selbst? Weil Gott euch eure Entscheidungsfreiheit gegeben hat, gibt es viele Richtungen, die ihr einschlagen könnt, und ihr könnt dennoch ein erfüllendes Leben haben. Das Erdenleben ist in der Tat eine Geschichte, deren Ausgang offen ist, und ihr könnt das Abenteuer selbst wählen. Ihr habt Gebote, ihr habt Bündnisse, ihr habt inspirierten Rat von den Propheten und ihr habt die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist mehr als genug, um euch zu Glück in diesem und in ewiger Freude zu führen. Verzweifelt aber nicht, wenn ihr ein paar Entscheidungen trefft, die alles andere als vollkommen sind, vielleicht sogar völlig daneben. Auf diese Weise lernt ihr. Das ist Teil des Abenteuers. Nein, Abenteuer verlaufen nie von Anfang bis zum Ende reibungslos. Doch wenn wir treu bleiben, ist uns ein glückliches Ende gewiss. Denkt nur an Josef in Ägypten. In vielerlei Hinsicht war sein Leben eine Katastrophe. Er wurde von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft. Er wurde für ein Verbrechen, das er nicht begangen hatte, ins Gefängnis geworfen. Doch trotz aller widrigen Umstände, die ihm auferlegen wurden, behielt er seinen Glauben. Er vertraute auf Gott. Er machte das Beste daraus, Jahr für Jahr. Auch als es so aussah, als hätte man ihn übergangen oder aufgegeben, glaubte Josef. Er hatte sein Herz immer Gott zugeneigt. Und Gott zeigte, dass er in der Lage ist, etwas Negatives in etwas Positives zu verwandeln. Heute, gut 4000 Jahre danach, inspiriert uns Josefs Geschichte noch immer. Euer Abenteuer ist vielleicht nicht ganz so dramatisch, hoffe ich zumindest. Aber auch bei euch wird es Höhen und Tiefen geben. Denkt also an das Beispiel von Josef. Bleibt treu. Glaubt. Seid ehrlich. Werdet nicht verbittert. Schüchtert niemanden ein. Liebt Gott und liebt eure Mitmenschen, woher sie auch kommen und wie ihre soziale und wirtschaftliche Situation auch sein mag. Vertraut dem Herrn, auch wenn alles ganz trostlos aussieht. Es mag noch sehr lange dauern, bis ihr es erkennt, aber irgendwann werdet ihr zurückblicken und wissen, dass der Herr tatsächlich eure Pfade geebnet hat. Die Punkte sind dann verbunden. Was wünsche ich mir, was ihr aus dieser Versammlung mitnehmt? Erstens, ihr sollt wissen, dass Gottes Antworten auf eure innigsten Fragen ein wenig auf sich warten lassen mögen. Manchmal auf eine Weise kommen, die ihr nicht erwartet habt. Gottes Antworten sind von ewigem Wert. Es lohnt sich, auf sie zu warten. Zweitens, habt ein wenig Glauben. Neigt euer Herz Gott zu. Glaubt daran, dass ihr Gott wichtig seid. Und vertraut darauf, dass er mehr aus euch machen wird, als ihr jemals aus euch selbst machen könntet. Lernt von ihm, liebt ihn, glaubt an ihn, sprecht mit ihm regelmäßig und intensiv. Achtet auf seine Stimme. Drittens, beschreitet den Weg eines Jüngers, so gut ihr könnt. Fühlt euch nicht überfordert. Macht einfach die kleinen Sachen, so gut ihr könnt. Dann ergeben sich die großen von allein. Viertens, lasst euch nicht von entmutigenden Stimmen von eurer Reise des Glaubens abbringen. Vergesst nicht, ihr legt nicht euren Kritikern Rechenschaft ab. Ihr legt eurem Vater im Himmel Rechenschaft ab. Seine Werte zählen. Fünftens, trefft die besten Entscheidungen, die euch möglich sind. Befolgt dazu die Eingebung, die ihr in Herz und Verstand erhaltet. Nutzt beides. Gebt eure Bestes, die Sache zu Ende zu bringen. Habt Glauben und Gott wird eure aufrichtigen Bemühungen zu eurem ewigen Wohl weihen. Macht das und am Ende wird alles gut ausgehen. Ich gebe euch heute zu Beginn dieses neuen Jahres meinen Segen, dass euer Glaube wachsen wird, wenn ihr euch ernsthaft bemüht, euren Gott kennenzulernen. Wenn ihr danach strebt, eurem Erretter zu folgen, wird euer Vertrauen wachsen. Und wenn ihr glaubenstreu wandelt und euer Herz dem Licht Christi öffnet, wird eure Liebe zu Gott reifer und eure Fähigkeit, eure Nächsten zu lieben, verfeinert. All dies wird euch Freude und Glück bringen. Es wird euch Frieden bringen. Eines Tages wird es euch ewige Herrlichkeit bringen. An diesem künftigen Tag werdet ihr auf dieses kostbare und spannende Abenteuer des Lebens zurückblicken. Und dann werdet ihr alles verstehen. Ihr werdet sehen, dass die Farbtupfen sich tatsächlich zu einem herrlichen Muster zusammenfügen. Schöner, als ihr es zu träumen gewagt habt. Mit unsäglicher Dankbarkeit werdet ihr erkennen, dass Gott mit seiner großen Liebe, Gnade und seinem großen Mitgefühl immer über euch gewacht hat, euch gesegnet hat und eure Schritte gelenkt hat, während ihr auf ihn zugegangen seid. Dies bezeuge ich und gebe euch meinen Segen als Apostel des Herrn. Ich tue dies im heiligen Namen unseres Meisters, im Namen unseres Erlösers und unseres Erretters, im Namen Jesu Christi. Amen.
Oh,
Unser lieber Vater im Himmel, wir sind so sehr dankbar, dass wir an diesem Sabbattag hier zusammenkommen konnten. Wir danken ganz besonders für Elder Uchtdorf und seine Frau, dass sie willens waren, heute Abend bei uns zu sein, und für ihr Beispiel und die Botschaften, die sie uns mitgeteilt haben. Wir bitten dich, sie zu segnen. Und lass sie doch bitte verspüren, dass wir sie lieb haben und dankbar für sie sind. Himmlischer Vater, bitte segne auch uns, wenn wir vorangehen, dass wir glaubenstreu sein und deinen Geist bei uns haben können, damit wir wissen, was du von uns erwartest. Wir bitten dich, uns zu segnen, dass wir in der Lage sind, Werkzeuge in deiner Hand zu sein, den Menschen um uns zu dienen und Liebe zu erweisen und das Licht deines Sohnes Jesus Christus an die weiterzugeben, die danach streben. Wir sind so dankbar für unseren Erretter und für sein Sühnopfer für uns. Wir bitten dich, uns zu segnen, dass wir fähig sind, die Macht des Herrn tagtäglich effektiver zu nutzen. Vater im Himmel, wir lieben dich. Wir lieben deinen Sohn und wir lieben dieses Evangelium. Wir sind so dankbar für all die vielen Segnungen, die du uns gibst. Und wir sagen dies im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.